Ich bin Ellie Wolf, 27 Jahre alt, ich bin eine nicht-binäre Person und verwende die Personalpronomen they, them.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten, die das Leben schreibt. Alle zwei Wochen spreche ich hier mit Menschen, deren Lebensgeschichten berühren, bewegen und inspirieren. Mein heutiger Gast ist Ellie Wolf. Ellie hat eine sehr außergewöhnliche Geschichte. Sie ist eine starke, mutige Frau, die viel durchgemacht hat und heute ganz offen über Themen spricht, über die oft geschwiegen wird. Depression, Angststörung, Essstörungen, posttraumatische Belastungsstörung und über ihren Weg als Transfrau. Deshalb an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. Sollte einer von euch mit diesem Thema nicht zurechtkommen, setzen Sie die Folge aus und schalten Sie in zwei Wochen wieder ein. Für alle anderen viel Spaß. Ich habe mich auf die heutige Aufzeichnung sehr gefreut. Das Spannende für mich persönlich, ich kenne die Ellie schon lange. Damals hieß sie Elias und war mein Schüler. Er lernte den Beruf des Schornsteinfegers und blieb diesem Handwerk 12 Jahre lang treu. Heute ist Ellie an einem ganz anderen Punkt im Leben. Sie wartet auf einen Klinikaufenthalt, möchte beruflich neu durchstarten und engagiert sich für queere Sichtbarkeit, unter anderem mit ihrer Initiative Kunterbund Amberg. In diesem Gespräch geht es um Identität, um Schmerz und Heilung, um Mobbing und Selbstfindung, aber auch um Hoffnung, Stärke und ein neues Leben. So, das war jetzt lang und darum freue ich mich umso mehr, dass ich endlich mit dir sprechen kann. Hallo Ellie, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich muss da gleich einmal am Zahn ziehen. Ich bin keine Transfrau, ich bin ein nicht-binärer Mensch.
Oh Gottes Willen, jetzt geht's schon los. Okay, was ist dann eine Transfrau und was ist ein nicht-binärer Mensch?
Also eine Transfrau nach der Definition ist eine Person oder ein Mensch, der bei Geburt ein männlich gelesenes Geschlecht zugewiesen bekommen hat, sich mit diesem aber nicht identifizieren kann. Ein nicht-binärer Mensch ist jemand, der sagt, dieses binäre Geschlechtersystem männlich-weiblich, damit kann ich nichts anfangen und ich möchte mich da nirgends einordnen, sondern ich möchte einfach ich sein und deswegen sage ich, binäres Geschlechtersystem passt für mich nicht, deswegen nicht binär.
Aber dann könnte ich auch der Ellie sagen.
Nein.
Weil die ist ja weiblich.
Nein, weil meine Personalpronomen they, them sind und also weiblich ist auch voll okay,
aber
fühlt sich richtig an, aber eigentlich they.
Okay, die Übersetzung auf Deutsch wäre dann es.
Nein, they. Es gibt they. Keine deutsche Übersetzung dafür.
Spannend. Ich habe einen ganz lustigen TikTok-Bericht gesehen, muss ich kurz erzählen, da wollte ein Mädchen ein Fuchs sein. Sagst du, ist völlig in Ordnung oder sagst du, naja, jetzt geht's dann zu weit?
Wer bin ich, dass ich jemand anderem vorschreiben soll, was die Person ist.
Also es ist sehr, sehr, sehr spannend. Es ist ja, sie war ja schon immer ein Sturschädel, muss ich an dieser Stelle sagen, gell? Eine leichte Schulzeit hatten wir nicht.
Also ich weiß ja nicht so genau.
Ich kann mich noch gut erinnern, du warst damals sehr jung, 15. Bist du bei mir in der Schule gesessen, du warst schon immer ein Eigenbrötler, jetzt wahrscheinlich immer noch Eigenbrötlerin.
Ja, es ist ein bisschen besser geworden jetzt auf die letzten Jahre, aber viele Menschen finde ich einfach anstrengend.
Du bist damals, Entschuldigung, wenn ich es jetzt sage, wir haben da noch nie drüber gesprochen, aber du bist damals unwahrscheinlich arrogant für mich rübergekommen. Also über den Dingen stehend. War das für dich ein Schutz, den du damals aufgebaut hast oder wie würdest du das im Nachhinein sehen?
Also ich persönlich glaube, ich bin mir nie bewusst gewesen, dass ich so eine Arroganz nach außen ausstrahle, weil ich mir immer so gedacht habe, so okay, nicht auffallen, einfach irgendwo untergehen wollen am Ende der Masse. War aber halt auch wahrscheinlich deswegen, also ich kam ja aus der Schule raus, aus einer schlimmen, schlimmen Mobbingphase und Mobbingerfahrung und mein persönliches Ziel irgendwie war für mich so, in der Berufsschule ist das jetzt anders. Also ich möchte die Kontrolle darüber haben, wie ich wahrgenommen werde, wer ich bin, was ich nach außen darstelle. Und ich möchte mir das nicht nochmal nehmen lassen.
Du bist damals tatsächlich, untergegangen nicht. Du warst schon immer ein eigener Kopf. Mittlerweile fällst du auf. Also, wo die Ellie ist, da schaut man hin. Das geht los bei den Haaren, über deine Tattoos, über deine Piercings. Du möchtest auffallen.
Also, ich würde ja behaupten wollen, dass ich, als ich mir damals in der Berufsschule meine naturblonden Haare pechschwarz überfärbt habe, dass das durchaus auch aufgefallen ist.
Naja, du warst immer schwarz gekleidet, also von daher, ja. Ich habe immer gedacht, das ist einer, der am Friedhof steht und irgendwelche Gräber kaputt macht, war aber nicht so, gell?
Nö, Gräber würde ich nicht kaputt machen. Friedhöfe sind toll, aber Gräber würde ich tatsächlich nicht kaputt machen. Aber ja, ich möchte tatsächlich auffallen und provozieren.
Dann schauen wir mal, wann wir heute zum Streiten anfangen, wann einer von uns aufsteht und geht. Aber ich
so
denke,
schlimm wird's nicht.
Dafür schätzen wir uns mittlerweile viel zu sehr.
Ja, unsere Diskussionen auf Instagram sind ja auch immer sehr erheiternd.
Ja, allerdings, denn es geht los. Ich muss kurz sagen, ich bin ja nicht der größte Freund vom Gendern. Ich sage immer, Gender im Herzen, du siehst es ganz anders, gell?
Ja, aber das also liegt halt vor allem auch daran zu sagen, so ich lebe nicht im binären Geschlechtersystem und ich will aber auch gesehen werden. Und wenn ich jetzt halt nicht geschlechtergerecht spreche, dann werde ich übersehen und ich will nicht unsichtbar sein.
Aber hast du ein großes Problem, dich als Mann zu sehen? Ist doch nicht schlimm. Ich kann doch auch ein Mann sein und Männer mögen. Ich kann doch auch ein Mann sein und gar nichts mögen. Und eigentlich ist doch egal.
Ja, theoretisch ist es das auch, aber für mich ist es das nicht. Also ich kann mich damit einfach nicht identifizieren.
Wann ging das los?
Ich glaube, das ging schon sehr, sehr früh los. Also so was ich weiß, so im Kindergarten war ich tatsächlich irgendwie immer, also beim Verkleiden oder ich hatte hohe Schuhe an oder ich habe in Mädchengruppen einfach gespielt, weil ich mich da wohl gefühlt habe. Mit Jungs konnte ich nichts anfangen. Die waren laut, die waren aggressiv. Das war ich nicht.
Wie bist du aufgewachsen? Also am Dorf?
Naja, also aufgewachsen, zwei Familienhaus, unten meine Großeltern, oben my family. Ich habe einen kleineren Bruder noch, den Lukas, der ganz, ganz wichtig für mich in meinem Leben ist. Naja, Mutter, Vater. Also Papa viel unterwegs, unter der Woche eigentlich nie zu Hause, nur an den Wochenenden da.
Also alles, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ganz, ganz, ganz normal.
Ja, sehr spießig.
Wann hast du zum ersten Mal gespürt, ich bin anders als andere?
Also gespürt würde ich behaupten wollen, allerspätestens, als ich den Übertritt von der Grundschule auf die Hauptschule damals hatte. Ich konnte das aber nie einordnen, was es denn eigentlich genau ist. So richtig damit beschäftigt, also mit meiner Homosexualität, weil ich ja ganz lange davon ausgegangen bin, dass ich ein schwuler Mann bin, habe ich dann, ja, wie ich mit der Ausbildung angefangen habe.
Da ging es dann los und bis zur Ausbildung warst du derjenige, bewusst derjenige damals noch, der sich mit den Mädels umgegeben hat und das hat alles gepasst und die Interessen waren alle gleich und die Männer, das waren halt die Männer.
Naja, ich hatte schon männliche Freunde, beziehungsweise ich hatte im Allgemeinen eigentlich sehr, sehr wenig Freunde, wenn wir mal ganz ehrlich sind am Ende des Tages. Ja, also das hat dann irgendwie schon funktioniert. Aber ich glaube, ich habe eher so mein eigenes Ding immer gemacht. Also ich war auch nie im Dorf integriert. Also Fußballspielen im Dorf mit den Jungs fand ich ganz grässlich. Vor allem, weil ich tatsächlich ja immer im Tor stehen durfte und dann den Ball wieder ins Gesicht bekommen habe.
Das kenne ich. Mir ging es da genauso. Ich habe Fußballspielen gehasst. Ich kann es bis heute nicht. Die Geschichte ist ja bekannt. Von daher sind wir gar nicht so weit auseinander. Freunde wollte ich immer viele haben.
Nee, tatsächlich, also ich bin oder habe mir sehr oft ich bin sehr selbstgenügsam einfach. Ja, also ich schätze meine FreundInnen, die ich habe, sehr, sehr sogar und ich bin sehr froh, dass ich die habe in meiner aktuellen Situation, weil es ein sehr unterstützendes Umfeld auch ist. Aber so jetzt halt viele Freunde brauche ich nicht, es müssen die richtigen sein.
Wie ist das Verhältnis zum Bruder?
Zu meinem Bruder ist das Verhältnis mittlerweile sehr gut. Also wenn man nur 1,5 Jahre auseinander ist, ganz klar, also da fliegen wirklich die Fetzen und wir haben uns oft in den Haaren gehabt, aber ich bin wirklich froh, dass ich ihn habe. Er ist absolut unterstützend in allem, was ich mache und da bin ich wirklich froh drum.
Du sagtest, zum ersten Mal richtig bewusst geworden ist dir die ganze Situation, als du mit deiner Ausbildung angefangen hast. Also eigentlich in der Zeit, wo wir beide uns kennengelernt haben.
Ja.
Warum hast du Schornsteinfeger gelernt?
Ja, das war damals halt so. Also mir ist eingeredet worden aus meinem Elternhaus oder die meinten halt so, ey, Schule, schön und gut, aber mach eine Ausbildung. Du kannst ja danach dann immer noch wieder auf die Schule zurückgehen, wenn du das möchtest. Dann hast du zumindest das in der Tasche. Also du musstest ja Pflichtpraktikas in der 8. Klasse 3 Stück machen und das erste war in einer Brauerei als Brauer und Melzer. Das zweite war dann beim Kaminkehrermeister, den meine Eltern ganz gut kennen. Und das dritte war in der Kfz-Werkstatt. Also das Kfz hast du komplett vergessen können. Das war ja überhaupt nichts für mich. Brauer und Melzer wäre eigentlich ganz interessant gewesen, habe aber keinen Ausbildungsplatz bekommen. Und Kaminkehrer war dann so, ja, es macht Spaß, ich habe keine Höhenangst, ist eigentlich ganz toll. Ich bin ja durchaus auch ein kommunikativer Mensch, meistens zumindest. Und von daher war das dann ja schon auch was ich eigentlich ganz gerne gelernt habe.
Also freundlich ist er. Aber warst du derzeit so für dich, wie wenn du eine Rolle spielen musstest? Oder warst du schon immer damals zumindest der Elias, der gesagt hat, mei, oh, ich weiß einfach gar nicht, was mit mir los ist?
Nee, es war immer schon eine Rolle. Dadurch, dass ich ja wirklich dieses Mobbing in der Schule so schlimm hatte, habe ich ja immer versucht, dass ich keinen Angriffspunkt nach außen gebe. Das heißt, ich habe mir eine Rolle übergezogen, meine Mauern hochgezogen, ein Schutzschild aufgebaut und nie gezeigt, wer ich eigentlich wirklich bin.
Wegen was wurdest du gemobbt? Weil ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wie ich dich kennengelernt habe, du warst ein ganz normaler Junge.
Ja, das Ding war halt damals, dass ich, als ich den Schulübertritt Grundschule, Hauptschule hatte, alle meine FreundInnen, die ich zu der Zeit in der Klasse hatte, sind auf die Realschule oder aufs Gymnasium gegangen. Und wir waren 6 Leute aus dieser bestehenden Klasse und sind dann mit einer anderen Klasse, die schon 4 Jahre zusammen war, in eine Klasse geworfen worden. Die hatten sich und ich war anders. Ich habe keine Markenklamotten getragen, ich habe meine Haare anders getragen. Ich war halt nicht sportlich, also so 0, gar nicht sportlich. Ja, war halt einfach anders, als das damals cool war. Und das hat mich halt zur Zielscheibe gemacht.
Und wie hat das dann ausgesehen, ganz konkret? Ich meine, in der heutigen Zeit von Cybermobbing ist ja das nochmal eine andere Nummer. Wie war es damals zur Zeit von Elias Wolf in der 6. Klasse?
Ganz prinzipiell, ich bin von allem ausgeschlossen worden. Also Gruppenarbeiten wollten nicht mit mir gemacht werden. Es sind, wenn keine Lehrperson anwesend war, was tatsächlich, weil der Lehrer, den wir als Klassenlehrer hatten, einfach von der 5. über die gesamte 6. Klasse krank war, war halt einfach oft Wechsel auch drinnen von den Aushilfslehrern. Da bin ich halt dann zur Zielscheibe einfach von blöden Sprüchen geworden. Mir ist vorgeworfen, dass ich homosexuell sei. Da konnte ich in der 5. Klasse noch mit dem Begriff ja eigentlich noch gar nichts anfangen, weil ich gar nicht wusste, was das denn eigentlich ist am Ende des Tages. Es sind Fotos von mir beim Umziehen in der Umkleide gemacht worden. Ich bin am Pausenhof verprügelt worden. Mir ist meine Schultasche ausgeräumt worden. Also lauter so tolle Sachen. Kinder sind was Großartiges.
Warum hat sich das so hochgeschaukelt?
Naja, es hat sich halt hochgeschaukelt. Ich hatte niemanden, der mich irgendwie verteidigt hätte. Ich hatte einen besten Freund, der war aber in der Parallelklasse, aber dem ging es in der Parallelklasse genauso, wie es mir eben in meiner Klasse ging. Ich war dann sehr froh, dass wir in der 7. Klasse in eine Klasse gekommen sind. Das hat dann schon ein bisschen auch geholfen. Ja, ich war halt einfach wehrlos. Ich habe mich körperlich nicht wehren können gegen sowas. Natürlich, aber am gewissen Punkt schlägst du als Kind zurück, weil du nicht alles einstecken kannst und möchtest. Ich habe mich mit Worten nicht wehren können, weil ich halt das dann irgendwann einfach, ja, weil sich mir da die Kehle zugeschnürt hat und ich dann einfach nichts mehr sagen konnte, ich konnte mich körperlich nicht wehren.
Aber hast du darüber mit deinen Eltern, mit den Lehrern, mit Schulleitern, mit Vertrauenslehrern, mit Großeltern nicht gesprochen?
Natürlich habe ich darüber gesprochen, aber ich bin nicht ernst genommen worden. Also ich bin vom Lehrpersonal in dem Fall nicht ernst genommen worden, weil ich eben Aggressionen auch zurückgezeigt habe, eben mich auch aggressiv verhalten habe als Schutzreaktion. Meine Eltern wussten nicht, wie sie mir eigentlich helfen können. Ich war ja damals auch schon mit meinem ADHS in neurologischer Behandlung. Mein Neurologe meinte dann so, ach, ist ja gar nicht so schlimm, wenn du es nicht kannst, dass du durch Türen gehen kannst, wenn du nicht weißt, was dahinter ist. Das passt schon so alles.
ADHS und nicht durch Türen gehen? Kannst du uns das mal beschreiben?
Also das ADHS habe ich als Diagnose schon 20 Jahre, hat mir eigentlich aber, dass ich die Diagnose habe, nie irgendwas geholfen, weil ich wurde mit Tabletten ruhig gestellt. Ich konnte mich in der Schule konzentrieren, war nicht mehr störend und auffällig im Unterricht und gut war. Und das mit dem nicht mehr durch Türen gehen, kam mit Mobbing dann einfach aus dem Grund, weil für mich dann einfach, ich wusste nicht, was liegt hinter dieser Tür. Wer ist schon im Klassenzimmer? was kommt jetzt dann als nächstes wieder, was darf ich mir als nächstes wieder anhören. Ich habe dann 2 oder 3 Versuche gebraucht, bis ich es geschafft habe, dass ich durch diese Tür gehe oder dass ich in die Schule reingehe.
Das heißt, im Alter von 7 Jahren war der Elias ein kleiner Zappelphilipp und dann ist die Mama mal mit ihm zum Arzt gegangen und der hat gesagt, jawohl, der Junge hat ADHS. Der ist damit Tabletten ruhiggestellt worden, ist in eine Mobbing-Schiene reingekommen, sodass es sich das Ganze hochgeschaukelt hat, dass er am Schluss nicht mehr durch Türen gehen wollte.
Ja.
Und das hast du von der 7. bis zur 9. Klasse, ich sage jetzt mal, hilflos durchgezogen.
Ja, bis zur 9. Klasse nicht. Das ist dann tatsächlich zum Schluss besser geworden, aber es hat in der 5. angefangen und ja, Mitte der 8. Klasse dann richtig aufgehört. Da hatte ich dann aber auch tatsächlich eine Klassenlehrerin, die sich da wirklich für eingesetzt hat, dass das jetzt aufhört.
Hast du zu deinen Mobbern noch Kontakt?
Nein. Also ich würde persönlich auch, also wir hatten schon 2-mal Klassentreffen. Ich bin nicht hingegangen, weil ich gesagt habe, nö.
Glaubst du, wenn das damals nicht so gewesen wäre und die Kinder wären alle nett gewesen, dass dein Leben jetzt anders aussehen würde?
Ich glaube, ich hätte wesentlich weniger Probleme jetzt. Also psychischer Natur.
Über diese Probleme kommen wir heute noch zu sprechen. Ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, mei, vielleicht wäre ich jetzt verheiratet, hätte 2 Kinder und sonst irgendwas.
Ich hatte noch nie einen Kinderwunsch, ich möchte keine Kinder.
Naja gut, das ist jetzt auch nicht außergewöhnlich, denn mittlerweile haben ja viele Menschen das Bedürfnis zu sagen, hey, Kinder brauche ich nicht.
Ja, und mal so ganz ehrlich, ich habe 3 Katzen, also von daher, was möchte ich denn mehr? Eine 4. Katze vielleicht.
Sei es dir an dieser Stelle vergönnt. Ja, mit 15 Kaminkehrer gelernt.
Ja.
Man ist in einer Internatsschule.
Ja.
Du kannst mir doch nicht weismachen, dass du mit 15 dann erst in dieser Schule gemerkt hast, hey, ich denke, ich finde die Männer ganz gut.
Also ich denke, dass ich Männern vielleicht auch schon vorher nachgeguckt habe. Das könnte so vielleicht mit 13 dann mal angefangen haben. Aber ich habe mir beständig eingeredet, so, naja, du musst Frauen attraktiv finden, die richtige Frau kommt noch, das wird schon noch alles. Und mit 15, ja, hatte ich dann halt auch einfach Zugang zum Internet unkontrolliert. Und hab halt dann auch einfach, ja.
Mal geguckt.
Ja, geguckt, auf YouTube mir Videos angeguckt, also so Coming-out-Geschichten und solche Sachen. Und dann irgendwann für mich so festgestellt, ja, das ist es.
Na, du hättest ja auch sagen können, du bist asexuell, also dass du weder Mann noch Frau attraktiv findest.
Ja, wobei ich mit 15 nicht wusste, was asexuell ist. Also da hat die Aufklärung gefehlt damals. Also. Hat ja auch so gefehlt. Also Homosexualität ist ja nie ein Thema gewesen. Also in der Schule nicht, im Elternhaus nicht. Wo hätte ich denn es sehen sollen?
Wen hast du dich als erstes geöffnet und warum?
Der ersten Person, der ich mich geöffnet habe, das war mein kleiner Bruder. Weil ich mir damals schon relativ sicher war, dass er mich so nimmt, wie ich bin. Und dass ich da keine Angst vor haben muss. Und danach habe ich mich in meinem Freundeskreis so Stück für Stück geoutet.
Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Wann hast du es ihnen überhaupt erzählt?
Ja, ich habe es ihnen irgendwann mal an einem Samstagmorgen beim Frühstück erzählt. Ich glaube, das war ein ziemlicher Schock, den ich da ausgebreitet habe. Also, weil was denken denn die Nachbarn? Und es ist sowas, ist ja, also sie findet es ja eklig, wenn sich 2 Männer küssen. Und also das gehört sich ja irgendwie nicht so. Und sie möchte ja Enkelkinder haben.
Ja, kann sie ja vom kleinen Bruder noch
richtig
bekommen.
Richtig, das war auch immer so mein Argument. Bei mir endet die Genetik. Das kann dann der Lukas machen.
Eigentlich müsste doch alles perfekt laufen. Ausbildung abgeschlossen. Der kleine Bruder weiß Bescheid. Die Freunde wissen Bescheid. Eltern wissen Bescheid. Ja, man kann Geld verdienen und sich einen Partner suchen.
Ja, eigentlich schon. Aber es war halt dann irgendwie so, naja gut, ich verdiene Geld, jetzt nochmal was anderes machen, Motivation fehlt, machen wir halt einfach mal weiter.
Ich meine, prinzipiell war es ja der Anfang von einem langen Weg, den du mittlerweile gehst. Du könntest jetzt als Schwuler, ich sage jetzt mein Mann, draußen arbeiten und mit einem Partner in einer schönen Wohnung leben. Das war es von der Identität ja dann auch nicht.
Ja, weil ich irgendwann mal angefangen habe, so also Geschlechterrollen zu hinterfragen. Das machst du ja einfach als Jugendlicher irgendwann einmal in der Pubertät, hinterfragst du Geschlechterrollen. Bin ich der Meinung, dass das jeder Mensch macht. Und mir ist dann irgendwie aufgefallen, hey, irgendwie, das passt nicht.
Was hat nicht gepasst?
Ja, es fühlt sich irgendwie anders an. Also es ist irgendwas, dieser Begriff Mann, das fühlt sich nicht so an, wie sich das anfühlen sollte.
Mhm.
Wie ich mich hätte fühlen sollen.
Entschuldigung für die Nachfrage, ich kann mir da gerade nichts drunter vorstellen. Weil eigentlich, ich bin doch ich.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel in einen Spiegel reinschaust und die Person, die dich aus dem Spiegel zurück anguckt, das bist nicht du, sondern das ist irgendjemand anderes, dann passt das einfach nicht miteinander zusammen. Also dann passt das, was an Identität nach außen repräsentiert wird, nicht zu dem, was die Identität im Inneren sagt.
Das ist ein spannender Prozess. Oder war es kein Prozess? Du hattest es nur vorher nicht wahrhaben wollen.
Gut, das ist ja beim Schwulsein eigentlich genauso gewesen. Das ist ja diese Verleumdung dann auch, bevor die Akzeptanz kommt. Und ich habe mir dann einfach für mich auch gedacht, so, naja, wenn du eben Dinge machst, die männlich sind, die Männer machen, dann kommt es schon irgendwann, aber es kam nie.
Und dann hast du für dich gesagt, hey, ich möchte jetzt als Frau leben.
Nein, dann habe ich erstmal ganz arg drüber nachdenken müssen, was bin ich eigentlich? Weil es gab ja damals keine Vorbilder. Also es gab ja wirklich niemanden, wo ich jetzt hätte sagen können, das ist eine Transperson in der Öffentlichkeit und das könnte auch das sein, was ich habe, bis 2018, bis ich Tessa Ganserer kennengelernt habe.
Hol uns mal kurz ab, wer ist Tessa Ganserer?
Tessa Ganserer ist ein ehemaliges Mitglied des Bayerischen Landtags und des Deutschen Bundestages und die erste Transfrau, die sich während ihrer Mandatszeit, also damals noch im Bayerischen Landtag, öffentlich zu ihrer Transidentität bekannt hat.
Okay, gut. Das war jetzt ein Ei, das ich mir selbst gelegt habe, liebe Zuhörer. Gerda Meier kennt nicht mal die Tessa Ganserer. Also, ja, aber ich, ja, wie es ist, so ist es jetzt. Den Schuh ziehe ich mir an. Was hat dich an ihr begeistert?
Ja, dieses Selbstbewusstsein und dieses Strahlen. Also, ich kannte ja Tessa jetzt nicht persönlich vorher, aber eben von Bildern, weil wenn du politisch aktiv bist, dann kennst du auch die Leute, die für deine Partei im Landtag sitzen. Wir hatten dann Anfang 2018 Parteitag in Bad Windsheim. Ich war ersatzdelegiert, also
von den Grünen, genau. Das muss man an dieser Stelle sagen. Sie ist mittlerweile Kreisrätin, also was sie macht, macht sie zu 100%.
Ja, ganz oder gar nicht. Halbe Sachen gibt es bei mir nicht.
Und dann hast du die Tessa Ganserer kennengelernt und danach war es anders.
Ich habe dann schon einfach auch gehadert und Parteifreundin von mir hat dann gesagt, boah, geh jetzt hin und red mit ihr. Und dann bin ich da so ganz schüchtern mit meinem Glasel Weißwein hin und habe gefragt, ob ich mal Fragen dazu stellen darf, ob sie sich mit mir unterhalten wollen würde. Ganz kurz nur, weil es war ja dann die Vorstellung der Europawahlkampagne und das sollst ja eigentlich aufmerksam sein. Und daraus ist dann ein Gesprächsabend geworden. Wir sind dann auch irgendwann mal aus der Halle in die Vorhalle gegangen, dass wir in Ruhe quatschen können. Und am Ende dieses Abends war dann Elli geboren.
Was hast du ihr für Fragen gestellt?
Naja, wie sie eben gemerkt hat, dass sie trans ist, was sie sieht, wenn sie in den Spiegel guckt jetzt und was sie vorher gesehen hat. Weil das war für mich auch so immer ein bisschen der Aufhänger, wenn ich am Spiegel vorbeigegangen bin, habe ich mir gedacht, so,
was ist das da drin?
Genau, was ist das da drinnen? Und es war halt einfach eine Erkenntnis dann am Ende des Tages.
Du bist rausgegangen und hast gesagt, ab jetzt bin ich die Elli.
Ja, da war es dann auch noch die Elli, dass das ins Nicht-Binäre schwenkt, ist dann erst ein bisschen später gekommen.
Namen das eine, aber du hast dich auch von heute auf morgen optisch verändert.
Fand ich jetzt nicht. Ich hatte ja, also wenn du dich erinnerst, habe ich ja irgendwann dann mal auch angefangen, dass ich mir die Haare habe wachsen lassen. So als klassischer Metalhead macht man das ja natürlich auch.
Ja, schwarzhaarig, mittlerweile bunt.
Ja, mittlerweile sind sie bunt, weil mir das besser gefällt als das
Schaut Schwarz. Auch besser aus.
Ja, ich habe einen guten Friseur.
Ja. Nee, ist, also du weißt, was ich meine. Ich kann mich noch erinnern, ich habe dich einmal nach langer Zeit, nach deiner Schulzeit, das war glaube ich auch 2019 rum, in einem Café getroffen und da kamst du dann mit Stöckelschuhen und Rock und hast gesagt, Herr Meier, jetzt bin ich die Elli.
Ja, in meiner freundlichen, passiv-aggressiven Art. Genau.
Ja, das war bei Elias, was ist denn da los? Wie er immer war und wie sie heute immer noch ist, direkt oder rausgehauen. Also du hast dich für mich da schon optisch verändert. Und du wolltest diese Weiblichkeit auch nach außen tragen.
Ja, ich wollte dieses weiblich nach außen tragen, weil es mir persönlich gefallen hat und es sich richtig für mich angefühlt hat, zu sagen, so hey, ich ziehe jetzt hohe Schuhe an, Kleidchen, Strumpfhose, Schmuck. Ja, das hat sich zu dem Zeitpunkt einfach für mich richtig angefühlt.
Für all die Zuhörer, ich habe bereits eine Folge mit einer Transperson gemacht, der Louis, die Folge 3. Ein Mädchen, das sich zum Mann umoperieren lassen möchte. Grüße an dieser Stelle gehen raus an den Louis. Ich muss jetzt wirklich überlegen, weil für mich ist der Louis der Louis und ist null Weibliches mehr drinnen. Bei dir ist es ja umgekehrt. Hast du auch mal über eine Geschlechterangleichung nachgedacht?
Habe ich tatsächlich nachgedacht. Also ich bin in einer Hormonersatztherapie. Also ich nehme Östrogene momentan, weil sich das einfach auch ja, für mich anfühlt, als würde es passen. Also so Brustwachstum, es verändert sich die Fettverteilung. Vieles ist tatsächlich zu spät, weil ich ja erst mit 26 angefangen habe, Hormone zu nehmen. Stimme ist ausgeprägt, Körperbau wird sich nicht mehr so sonderlich ändern. Also das wird mal bleiben. Auf der anderen Seite, es ist so, so bin ich halt.
Und so sieht es auch gut aus. Also genau. Für mich ist es ich sage es jetzt mal weiblich, es ist ja eigentlich ein Nicht-Binär, da kommen wir aber noch drauf. Wann war dieses Gespräch mit Tessa Ganserer?
2018.
Mit 20. Es hat ganze 5 Jahre gedauert, bis dass du gesagt hast, jawohl, und jetzt würde ich mir überlegen, dann trotzdem eine Geschlechterangleichung zu machen.
Na, eine Geschlechtsangleichung würde ich tatsächlich ja nicht machen.
Ja, aber
also hormonell schon.
Ja.
Es war aber auch ein Prozess, aber jetzt halt so operativ würde ich tatsächlich nichts ändern lassen.
Aber eigentlich, wenn du nach dem Gespräch rausgehst, müsstest du doch sagen, hey, also pass auf, der Name ist jetzt so, anziehen tue ich das und jetzt gehe ich in die Klinik, ich hole mir jetzt die Sache, wenn dann, wie Ellie ist, ganz oder gar nicht.
Ja, das ist vielleicht so einer der wenigen Punkte in meinem Leben, wo ganz oder gar nicht eben nicht gepasst hat, sondern da war Zweifeln, Nachdenken drüber. Es ist auch unfassbar kompliziert, dass du an Hormone rankommst in Deutschland. Also du brauchst ein Jahr Therapie und musst dir dann noch bescheinigen lassen, dass du das für die Psyche brauchst von einem Neurologen. Dann musst du ewig Blutbild machen lassen, bevor du dann mal Hormone kriegst.
Du bist von diesem Gespräch heimgefahren. Wie haben deine Eltern und vor allen Dingen auch dein kleiner Bruder darauf reagiert, dass du gesagt hast, hey, ich bin jetzt die Ellie?
Weil da gab es, glaube ich, gar kein so richtiges Gespräch, weil ich bin von diesem Parteitag heimgekommen und hatte erstmal ganz viel auch zum Nachdenken so für mich. Ja, ich habe dann, glaube ich, einfach ab einem gewissen Punkt gesagt so, ja, ich möchte eigentlich nicht mehr Elias genannt werden, sondern ich möchte Ellie genannt werden. Ja, ich habe halt dann auch einfach irgendwann mal angefangen, mir hohe Schuhe anzuziehen, Kleider.
Kannst du das nachvollziehen, dass das bei jetzt ein Außenstehender, der dich vielleicht im Supermarkt sieht, ein bisschen zum Kopfschütteln kommen kann?
Ja, weil also, wenn man mich jetzt sieht, also ich, erstens, ich falle auf und zweitens, das ist was, was man in Deutschland jetzt auf der Straße nicht so oft sieht. Und vor allem dann, wenn wir jetzt halt mal ehrlich sind, wir sind am Land, da siehst du das noch viel weniger.
Ja, das ist richtig. Ich meine, also du stellst es jetzt schon sehr krass hin für mich. Ich schaue Ihnen so genau hin, weil jeder für mich machen darf, was er will. Also ich würde die Frau hinten vorne abkaufen und sonst irgendwas und überhaupt nicht Rückfragen stellen. Also jetzt mal den Teufel nicht an die Wand, gell? Aber ich bin jetzt davon ausgegangen, ich meine, kleines Dorf. Die Leute kennen den Elias, der jetzt plötzlich die Ellis und hohe Schuhe ansieht. Das sagt doch jeder Zweite, oh mein, was ist denn mit dem Bub?
Naja, dadurch, dass ich ja jetzt halt auch nicht so sonderlich viel Kontakt zu den Leuten im Dorf hatte, also mit den Nachbarn unterhalten, aber das war's dann auch irgendwie schon wieder, weil ich da auch irgendwie nie so richtig Wert drauf gelegt habe. Also mein Freundeskreis war dann tatsächlich mehr so in der Stadt und bei der evangelischen Jugend, wo ich ja ganz lange auch aktiv war. Also von daher, ich hatte nicht so viel Kontakt zu den Leuten im Dorf.
Du bist ja sehr gläubig.
Ja.
Warum stehst du so hinter der evangelischen Kirche, wo du so um deine Rechte kämpfen musst?
Ich habe ja schon gesagt, ich komme aus der evangelischen Jugendarbeit. Die evangelische Jugend war für mich der erste Ort, an dem ich sein konnte, ohne dass ich mich hinter irgendwas verstecken musste. Ich habe Gemeinschaft erlebt, ich habe Glauben kennengelernt in unterschiedlichsten Ausprägungen, ich habe wirklich schöne Erfahrungen, also wenn ich dran denke, Jugend baut Kirche, wo wir eine Kirche gebaut haben.
Auch als homosexueller Mann?
Auch als homosexueller Mann, ja. War nie ein Problem. Es war auch nie ein Problem, als ich angefangen habe, hohe Schuhe zu tragen.
Also so wie du für mich bist, bist du eine klassische Transfrau. Du hast aber anfangs gleich gesagt, nein, nicht binär. Erklär mir doch bitte mal den Unterschied. Ich habe es immer noch nicht verstanden.
Also der Unterschied ist im Prinzip der, dass und das ist jetzt im Deutschen wieder kompliziert, weil da nicht zwischen Sexualität und geschlechtlicher Identität unterschieden wird. Meine geschlechtliche Identität, die wir ja alle leben, also das ist ja ein binäres Geschlechtersystem, in dem wir leben, männlich-weiblich. Und es gibt aber Menschen, die sagen, dieses Geschlechtersystem mit seinen Zwängen, mit seinen Einengungen, mit den Rollen, die ich auch nicht bereit bin zu spielen oder auch in Schubladen zu denken, also ich habe mir meine eigene Schublade geschaffen, was ja ganz offensichtlich eigentlich ist, das lehne ich ab, damit fühle ich mich nicht wohl und ich verorte mich außerhalb von dem.
Aber das ist halt ein riesen Fass, das du da aufmachst.
Ja.
Es ist echt eine Nummer. Das geht ja schon los. Ich meine, du genderst. Ich weiß noch, wir hatten einmal eine Diskussion, weil ich sage, Freundinnen. Und dann sagst du, du genderst nicht. Und ich sage, ja doch, Freundinnen, ich sag's doch schon. Dann sagst du, nein, das heißt Freundinnen.
Ja.
Ich habe das Leerzeichen dazwischen vergessen. Es ist doch schon ein bisschen übertrieben, findest du das nicht?
Also ich wünsche mir halt, als nicht-binäre Person gesehen zu werden. Und wenn ich jetzt halt mir angucke, dass ich jetzt halt Lehrer und Lehrerinnen sage, dann werde ich da nicht gesehen. Weil es gibt ja, also erstens, es gibt ja mehr als männlich und weiblich als biologisches Geschlecht, sonst gäbe es ja keine intergeschlechtlichen Menschen. Und es gibt ja sozial gesehen auch noch viel mehr. Und wenn ich jetzt halt sage LehrerInnen mit einem Sternchen, dann fühle ich mich mitgenommen, weil ich falle unter dieses Sternchen.
Und derjenige mit einer ganz großen Legasthenie oder derjenige mit der Blindenschrift, der fühlt sich wieder ausgegrenzt, weil der komplett neu lesen lernen muss.
Ich würde mir halt einfach eine Debatte wünschen, in der wir sowohl Menschen mit Sehbehinderung oder Hörbehinderung, aber auch Menschen wie mich mitnehmen, dass wir in ein Gespräch und in einen Austausch kommen. Wie können wir denn alle am Ende des Tages mitnehmen?
Ja, viele sagen halt, dass die Sprache sehr verändert. Warum ist es dir so wichtig, gesehen zu werden? Viele wollen ja unterm Radar schwimmen. Du wolltest ganz lange unterm Radar schwimmen und jetzt kommt der Vulkan. Elli, die sagt, und jetzt aber alle herschauen.
Ja, genau, weil ich eben so lange unterm Radar geschwommen bin und ich mich erstens nicht mehr verstecken möchte, ich zweitens einfach auch Vorbildcharakter geben möchte. Also ich habe ja Anfang des Jahres ein ganz großes Zeitungsinterview gegeben über meinen Weg beim Selbstbestimmungsgesetz mit der Namens- und Personenstandsänderung.
Das geht jetzt leichter, gell?
Ja, es geht. Jetzt im Prinzip gehst du aufs Standesamt, wartest dann nochmal 3 Monate, zahlst deine 60 Euro, unterschreibst und dann geht halt die ganze Bürokratie mit Ausweis, Krankenkasse, Versicherungen und dem ganzen Zeug los. Aber ich kann Vorbild sein. Also mir haben dann tatsächlich junge Menschen auf diesen Artikel hin geschrieben und gesagt, danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass du gezeigt hast, es gibt uns und wir fühlen uns gesehen und verstanden. Und danke, dass du das machst, dass du Vorbild bist.
Zweifelsohne, das ehrt dich und ich glaube, du sprichst hier vielen Menschen aus der Seele. Darum finde ich es auch sehr, sehr wichtig, mit dir heute drüber zu sprechen. Ich hoffe, es wird jetzt nicht indiskret, aber ich möchte es nur kurz auf den Punkt bringen. Biologisch gesehen bist du ein Mann.
Ja.
Im Herzen
bin ich nicht binär.
Was ist der Unterschied zwischen nicht-binär und Frau?
Der Unterschied zwischen nicht-binär und Frau ist der, dass sagen kann so, hey, okay, heute ist mir nicht danach, meine Gesichtsbehaarung zu entfernen. Ich schminke mich aber trotzdem und trage dazu hohe Schuhe.
Ach so, ich kenne ja viele Frauen, die machen das ja nie. Also vor allem Ältere, die sagen, mei, ist doch wurscht, der Damenbart bleibt, da schminke ich drüber. Das ist ja dann immer noch, weißt du?
Also für mich ist das halt, oder war das ganz lange so ein Triggerpunkt, wo ich gesagt habe, so, ich möchte nicht, dass man das sieht.
Ja.
Und ich fühle mich damit unwohl. Also es gibt immer noch Tage, da fühle ich mich damit unwohl, wenn ich nicht rasiert bin im Gesicht. Aber es werden jetzt tatsächlich auch immer mehr Tage, wo ich mir dachte, so, ja, ist doch so, scheiß drauf.
Aber kommt schon irgendwann wieder weg. Dann wärst du eine tolle Travestiekünstlerin zum Beispiel. Sag ich jetzt mal.
Ja,
also bitte, liebe Zuhörer, ich möchte niemanden beleidigen. Gell? Nicht, dass du sagst, mei, der Meier, was fällt denn dir ein? Ich möchte es nur wissen. Und heute habe ich die Chance.
Also Travestie oder Drag ist ja im Prinzip die überzeichnete Darstellung von Geschlechtlichkeit.
Ja.
Und
das möchtest du auch nicht.
Also ich habe das schon auch ausprobiert. Mir fehlen tatsächlich die Skills dazu, dass ich das kann. Also mit Make-up umgehen. Ich bin froh, wenn ich das, was ich jetzt im Gesicht habe, hinbekomme. Aber das ist erstens anstrengend und zweitens müsstest du ja dann auch noch. Also ich bin künstlerisch nicht talentiert. Ich kann nicht singen. Ich Ja, das ist halt viel mehr dann einfach.
Aber reden kann sie.
Ja, reden, aber das...
Das kann sie ganz gut. Also debattieren und diskutieren kann sie ganz gut. Also für mich ist nur mehr von vorne.
Also es klingt irgendwie so, als hättest du da so ein leichtes Trauma aus ja, diesen 3 Jahren
mitgenommen. Es war echt schrecklich.
So schlimm bin ich doch eigentlich gar nicht.
Nee, wirklich, also... Nach außen absolut kühl, aber innerlich, du hast wirklich das Herz am rechten Fleck, liebe Elli. Das muss ich dir an dieser Stelle echt lassen. Darum habe ich dich auch eingeladen. Ich lade nur Leute ein, die ich schätze. Also von daher nochmal von vorne. Sexuell gesehen, schwul.
Ja.
Geistig gesehen, nicht binär.
Ja.
Du bist weder Frau noch Mann geistig. Ja. Mittendrin irgendwas.
Ja, oder außerhalb.
Wenn wir jetzt vom lieben Gott, wenn wir schon vom Glauben sprechen, dich basteln könntest. Was würdest denn du wegbasteln, hinbasteln? Wie hättest du denn gerne?
Also, dass ich Brüste bekomme, da arbeite ich ja gerade dran. Also, ich möchte tatsächlich ein Dekolleté und einen Busen haben. Ja,
zwischen den Beinen, das darf so bleiben?
Das darf sehr gerne so bleiben. Da wird auch...
Auch wenn du es wegwünschen könntest?
Ja, ich bin ganz zufrieden.
Also, das heißt, wenn du jetzt auf die Welt kommen würdest, sagst du, Brust möchte ich haben, zwischen den Beinen bin ich gerne männlich und vielleicht ein bisschen wenig Körperbehaarung und alles ist fein.
Ja, vielleicht so ein bisschen anderer Körperbau noch, also so schmalere Schultern.
Ja, ich wäre auch gern mit einem Sixpack geboren worden, gell?
Ja, das ist halt immer so viel Arbeit, das Ganze,
ja, ja,
ne?
Ja, das ist
okay. Außerdem unbequem beim Kuscheln.
Ja, und ich habe es jetzt zumindest mal halbwegs verstanden, aber prinzipiell ist doch wichtig, wie du dich siehst
ja.
Und eigentlich doch total egal, wie dich andere sehen und
richtig.
Ob die anderen jetzt sagen, they Elli oder die Elli.
Also, ich finde they einfach schöner. Ich habe mit dir aber kein Problem. Also mit der habe ich tatsächlich ein Problem, weil das fühlt sich einfach nicht richtig an. Aber mit sie und they habe ich kein Problem.
Also ich muss dir sagen, du bist so eine Sturschädelin. Es ist Wahnsinn, wirklich. Da könnte es doch ein bisschen entgegenkommen. Ich bin ja mit dem... Aber du verstehst die Überforderung der Menschen.
Ja, ich verstehe die Überforderung der Menschen.
Und du kannst es auch verstehen, wenn es wirklich manche nicht auf die Kette bringen.
Ja.
Bringen es deine Eltern und der Bruder auf die Kette?
Also
von der Oma möchte ich gar nicht reden.
Also meine Oma hat da wesentlich weniger ein Problem damit als jetzt meine Mutter zum Beispiel.
Also du stehst unwahrscheinlich gefestigt hier, Elli. Unwahrscheinlich. Aber ich weiß und du hast mir erzählt, dass es in dir innen drinnen ganz anders aussieht. Woher kommt das?
Also das hat mehrere Gründe. Einerseits ist es dieses nicht aufgearbeitete Mobbing in der Schule, das einfach viel kaputt gemacht hat, wo ich auch viele Dinge, die mir eingeredet worden sind, auch immer noch glaube.
Was wäre das, so ein falscher Glaubenssatz?
Ich bin zu dick. Also absolut das... Mein Körperbild, so du weißt, der siehst mich ja, wie ich aussehe, eigentlich relativ schlank.
Ja. Schön, dass du selbst siehst.
Ja, aber mein Kopf sagt, dass ich bin zu dick. Oder ich habe es auch verdient, dass mich Menschen schlecht behandeln. Ich habe es verdient, dass ich dass ich an diesem ganzen psychischen Scheiß leide.
Aber du bist doch echt ein schlauer Kopf, sage ich jetzt mal. Du kriegst den Glaubenssatz nicht raus.
Nee. Aber das ist sowas, wenn dir das jahrelang eingeredet wird und eingetrichtert wird und du fängst auch irgendwann mal das selber an zu glauben, vor allem, weil dir ja auch keiner hilft, dann ist es unfassbar schwer, da wieder rauszukommen. Also meine Therapeutin und ich, wir arbeiten daran, dass das jetzt dann besser wird, aber es ist schwer.
Wir sprechen von Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen. Was war als erstes da und wann hat das Ganze angefangen?
Also das mit den Depressionen, denke ich, schleppe ich schon seit mindestens 10 Jahren mit mir rum. Also das hatte ich auch in Mühlbach schon, definitiv auf der Schule. Das nur halt alles versteckt und auch selber, ja, auch das ist wieder sowas. Da gibt's, oder es ist so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, da wird nicht offen drüber gesprochen. Es ändert sich jetzt Gott sei Dank ja auch ein bisschen was, aber das ist immer noch so vorurteilsbehaftet und, deswegen ist es auch für mich so wahnsinnig schwer gewesen, das zu sehen, dass ich diese Probleme habe.
Wolltest du es vielleicht auch nicht wahrhaben?
Ja, natürlich.
Weil ich sag ganz ehrlich, ich wäre an dich nicht rangekommen.
Ja, natürlich wollte ich das auch nicht wahrhaben. Also, wer möchte schon gerne als psychisch krank abgestempelt werden am Ende des Tages? Und in dem Kontext auch, also diese Schulblöcke waren ja auch immer nur irgendwie so 3 Wochen und dann bist du übers Wochenende ja auch wieder heimgefahren. Und das ist halt einfach nochmal was anderes da, als wenn du jeden Tag in die Berufsschule gehst, also jede Woche besser gesagt in die Berufsschule gehst, weil du dann ein ganz anderes Verhältnis auch zum Lehrpersonal aufbaust.
Aber die Eltern hätten es doch sehen können und ja, hätten sagen können, Mensch, Mädelbub, jetzt gehen wir mal wohin.
Ja, bei meinen Eltern gibt es psychische Krankheiten nicht. Also das ist alles bloß so ein Hirngespinst und ich bilde mir das ein und ich will ja nur Aufmerksamkeit.
Wie wirkt sich eine Depression bei dir aus?
Also ich habe eine extreme Antriebslosigkeit. Also es gibt Tage, da komme ich gerade mal zum auf die Toilette gehen aus meinem Bett raus und starre ansonsten entweder in meinen Laptop oder ins Handy oder an die Decke. Und da bin ich dann auch tatsächlich sehr froh, dass ich Freunde habe, die meine Katzen für mich füttern, weil auch das funktioniert dann tatsächlich nicht. Und dann gibt es wieder so Stimmungsschwankungen. Das kippt dann von jetzt auf gleich. Also ich bin gut drauf, ich habe eine schöne Zeit, ich kann lachen und das kippt dann in so eine absolute Traurigkeit, Sinnlosigkeit. Dann fängt dieses Gedankenkreisen und Rasen wieder an und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich über so einem schwarzen Loch einfach hänge und dieser Sog wird stärker und stärker und stärker und mir geht die Kraft in den Armen und in den Fingern aus, dass ich da mich weiter festhalte.
Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, hey, unabhängig jetzt von der Identitätsfindung und der sexuellen Orientierung, da passt was nicht?
Mich hat mein Ex-Freund darauf aufmerksam gemacht, weil es gab ja in meiner Familie das Thema psychische Krankheiten nie. Und wie wir dann zusammengekommen sind, hat er dann einfach auch mal vorsichtig angefangen, meinst du denn wirklich, dass diese Glaubensgrundsätze, die du da immer wieder von dir gibst, dass das gesund ist? Solltest du da vielleicht nicht mal mit jemandem reden, der dir da professionell helfen kann? Das war damals auch, wie wir zusammengekommen sind, ich habe massiv Verlustängste davor gehabt, dass er mich verlässt. Von jetzt auf gleich war dann wieder so, aber du verlässt mich nicht. Ja, und da ist mir dann irgendwann auch mal so ganz langsam klar geworden, so hey, ich glaube, ich brauche Hilfe.
Du hast ja anfangs erzählt, dass du Angst hattest, durch Türen zu gehen.
Ja.
Das hört sich für mich noch einen Tick schlimmer an, wie wenn ich Angst habe, dass der Partner Schluss macht. Das hattest du ja schon ganz früh. Das ist ja eine Angst.
Ja, das ist auch nicht schön, wenn du das hast, aber diese Situation mit dem Mobbing und dann halt nicht so die halt auch zu denken, so scheiße, jetzt geht es dann gleich wieder los, wenn du da durchkommst, wenn du durch diese Tür gehst und dann schauen dich wieder auch alle an und das möchte ich ja auch eigentlich gar nicht, sondern ich will ja eigentlich nur in Ruhe in die Schule gehen, am Unterricht teilnehmen im Rahmen meiner Möglichkeiten und dann wieder nach Hause gehen. Da ist mir halt einfach die Möglichkeit genommen worden, das zu machen, sondern mir ist halt das einfach zur Hölle gemacht worden.
Und du bist der festen Überzeugung, dass das aus dieser Zeit alles stammt. Das heißt, hätte es das damals nicht gegeben, wärst du jetzt eine gesunde, nicht-binäre Person, die ja munter auf Kaminen hin und her steigt.
Nein, also es gibt auch noch einen größeren Auslöser. Ich bin Opfer sexualisierter Gewalt. Also, ich war in einen Typen verliebt, der mich dann abgefüllt hat und das ausgenutzt hat, dass ich in ihn verliebt war und der mir da wirklich, wirklich mit wehgetan hat und das ist was, da knabber ich wirklich gerade noch dran.
Wie alt warst du da?
Ja, doch 20, 19, 20, also, irgend sowas.
Also 3 Jahre nach deinem Outing?
Ja.
Und ihr wart zusammen?
Nein.
Das heißt, du hast dich mit dem getroffen und er hat so gedacht, jawohl.
Das war so eine flüchtige Partybekanntschaft. Ich glaube, wir haben uns 2 oder 3 Mal vorher gesehen. Und also es war schon halt sowas wie eine Schwärmerei. Oder vielleicht war ich auch in ihn verliebt, keine Ahnung. Aber er hat das halt dann einfach schamlos ausgenutzt.
Es tut mir jetzt leid, Eli, du musst es jetzt nicht antworten. Aber wenn es eine Schwärmerei ist und das Leben ist schön und der will da mit mir mehr, dann finde ich es doch toll.
Also ja, es ist eine Schwärmerei gewesen, aber wenn ich unter Alkoholeinfluss versuche, mich zu wehren und sage, nein, ich möchte das nicht und nein heißt nein bei mir in meiner Welt und es wird dann trotzdem weitergemacht und dir das aufgezwungen, dann hat das nichts mit Zärtlichkeit und Liebe zu tun.
Was hat das mit dir gemacht?
Ich habe ein bisschen auch gebraucht, bis ich gemerkt habe, was er mir eigentlich so genau angetan hat, also bis ich dann realisiert habe, so es hätte vielleicht eher weniger so laufen sollen am Ende des Tages. Ganz toll ist ja auch, dass das mein erstes Mal war dann. Super. Ja, ich habe dann tatsächlich angefangen, die Schuld für die ganze Geschichte bei mir zu suchen. Ja, also mir halt auch einzureden, so, ja, du hast ihm ja diese Signale gegeben auch und das hat ihn dazu verleitet und es ist ja dein Fehler und du hättest dich ja auch mehr wehren können, was ich ja nicht konnte, weil ich ja betrunken war.
Wie äußern sich dann deine Störungen, Ängste im Alltag?
Ich hatte eine Zeit lang regelmäßig Panikattacken, tatsächlich auch Vermeidungsängste. Also jetzt hat Männer, die dem Täter ähnlich sehen, da habe ich versucht, einen sehr großen Bogen drumherum zu machen, dass eben nichts getriggert wird. Selbsthass, selbstverletzendes Verhalten zum Teil auch.
Und die Essstörung kommt von dem, dass dir immer eingeredet wird, du wärst zu dick.
Genau, also mir ist in der Mobbingphase eingeredet worden, du bist zu fett, weil ich halt, also ich war nie fett, ich war immer schon zu dünn eigentlich.
Ich kann es dir bestätigen.
Aber da ist halt einem so eingeredet worden, weil ich halt auch einfach unsportlich war, beziehungsweise ich war nicht unsportlich, also Turnen oder Leichtathletik, das war was ich gerne gemacht habe. Dummerweise ist das im Schulsport halt nie gemacht worden.
Gibt es dann bestimmte Auslöser oder Situationen, die dich besonders fordern, wo du sagst, geht gar nicht?
Ja, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt oder wenn ich dann zu viel aufbürde, weil durch mein ADHS sehe ich halt dann auch wieder nicht, wo ist die Grenze zu sagen, stopp, das ist jetzt für heute genug. Ja, es ist halt mit den Suizidgedanken auch nicht förderlich arbeiten zu gehen. Deswegen bin ich ja auch krankgeschrieben.
Also es geht sogar so weit, dass du sagst, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße.
Ja, ich hatte jetzt schon tatsächlich den Punkt mit einem ausgearbeiteten Selbstmordplan, wo ich dann gesagt habe, so, und jetzt beende ich es selbstbestimmt, weil mir einfach alles zu viel ist.
Aber Elli, weißt du, ich sage immer, in der Grube liegt man noch lange genug. Ich nehme doch alles mit und wenn ich mich nur auf den nächsten Teil meiner Lieblingsserie freue.
Ja, das ist tatsächlich momentan auch so ein bisschen meine Überlebensstrategie, also so Termine tatsächlich ausmachen, so Dinge, okay, hey, es steht jetzt nächste Woche Samstag, heiraten Freunde von mir, auf diese Hochzeit will ich unbedingt noch gehen.
Und da werden noch hunderttausende Termine kommen, also in der Grube liegen wir noch lange genug.
Wir liegen da noch lange genug drin und das Leben ist ja auch lebenswert und ich will ja auch leben und ich will ja auch irgendwann mal den Punkt erreichen, an dem ich unbeschwert leben kann und nicht ständig alles zerdenke und zergrüble und wieder alles mies rede.
Also du bist ein Kopfmensch, gell?
Absolut, total. Also ich overfinke alles, was ich overfinken kann und ansonsten zerdenke ich auch einfach sehr gerne.
Ich meine, man lebt ja ganz, ganz lange so vor sich hin. Wann war bei dir der Punkt da, wo du sagtest, hey, jetzt geht's nicht mehr, ich muss mir professionelle Hilfe suchen, weil sonst passiert wirklich was Schlimmes?
Der Punkt ist für mich letztes Jahr im Januar gewesen, als ich mich von meinem Freund getrennt habe und dann einfach wirklich in ein Loch gefallen bin. Also wir waren fast 5 Jahre zusammen und jede Beziehung hat Höhen und Tiefen und das hat mich tatsächlich ein bisschen sehr aus der Bahn geworfen. Und da bin ich dann tatsächlich hergegangen und habe gesagt so, hey, ich hätte gerne einen Klinikaufenthalt, Tagesklinik erstmal. Also ich war dann letztes Jahr von September bis Oktober in der Tagesklinik, 8 Wochen.
Stimmt es, dass man über ein Jahr auf einen Klinikaufenthalt warten muss?
Ja, wenn ich nicht nachgerutscht wäre, also ich hatte mein Erstgespräch für die Klinik hatte ich im Juli, ich habe im Januar angerufen und es hieß dann so März 25 dürfen Sie dann die Tagesklinik besuchen, außer Sie wollen auf die Nachrutscherliste.
Ja, was hast du dann 6 Monate lang zu Hause gemacht?
Ja, ich bin in meine Arbeit gegangen, habe in Amberg den sozialpsychiatrischen Dienst in Anspruch genommen, habe ja auch 5 Jahre tatsächlich einen Therapieplatz gesucht. Da hat sich dann Gott sei Dank mit der, die mich beim sozialpsychiatrischen Dienst in Amberg betreut, was ergeben, dass die mich tatsächlich als Patientin übernehmen konnte. Ja, habe halt irgendwie versucht, mein Leben zu leben.
Geht es mit einer Depression, wo man eigentlich nicht aufstehen kann? Und ich kenne dich jetzt als Arbeiterin, die also nicht unbedingt krank macht. Du warst immer in der Schule, egal wie schlecht es dir ging. Man sitzt da und hat keine Hilfe.
Genau, man sitzt da und hat keine Hilfe. Also was mir geholfen hat tatsächlich ist, dass mein Ex-Freund mittlerweile mein bester Freund ist und wir wirklich, wirklich gut miteinander auskommen. Also das ist gut und Gott sei Dank habe ich ihn. Er wohnt ja auch im gleichen Haus wie ich.
Ach, ihr wohnt noch so als fast WG zusammen sozusagen?
Nö, also ich wohne in der Erdgeschosswohnung, das war vorher unsere gemeinsame Wohnung. Und er ist dann im Dezember, bevor wir uns getrennt haben, in die Dachgeschosswohnung hochgezogen, weil er gesagt hat, er braucht mehr Platz, Freiraum. Das war dann so der Punkt, das war, glaube ich, dann das Ende, dass diese Beziehung besiegelt hat. Aber mittlerweile sind wir wirklich Best Friends und ich bin froh, dass ich ihn habe und dass er mich da wirklich unterstützt und auffängt.
Und mittlerweile wieder neue Partner oder lebt ihr als Singles in diesem Haus?
Also ich bin Single, mein Ex-Freund, mein Ex-Freund ist Polyamor, das heißt, er hatte neben ja noch andere Beziehungen in unserer Beziehung. Das hat sich mittlerweile aber tatsächlich auch in was Asexuelles gewandelt. Also der sagt auch so.
Also nochmal, Polyamor, der hat mehrere gehabt.
Ja.
Hast du das gewusst?
Ja.
Und mit dem kommst du zurecht?
Nein.
Ja, aber eigentlich müsstest du ja, du musst ja offen sein für alles.
Ja, also das war für mich so auch die erste Erfahrung mit Polyamor. Und ich habe mir gesagt so, ja, okay, hey, ich liebe ihn, ich lasse mich drauf ein, ich schaue mir das an. Ich muss ja nicht mitmachen. Das ist ja, war für mich immer so die Voraussetzung, so ich möchte nicht wissen, was ihr macht, ich möchte nicht mitmachen müssen und ich möchte, dass einfach kommuniziert wird. Und habe aber dann für mich einfach gemerkt, so hey, das funktioniert nicht. Also er hat sich ja nicht wild durch die Gegend. Der hatte dann auch noch zwei weitere feste Partner.
Ach
und
so.
Also das ist jetzt halt nicht so, dass er dann irgendwie auf Swingerpartys gegangen wäre und da dann...
Das ist wieder was anderes.
Das ist wieder was anderes.
Aber ganz ehrlich, von dem ganzen das und dies und jenes, ich denke mir, die heutige Gesellschaft möchte immer nur das Beste und möchte nirgends zurückstecken. Ich nehme immer alles Tolle mit, aber dass ich da mal sage, hey nee, das geht nicht... Er ist doch kacke, sorry.
Naja, aber die Erfahrung musste ich ja erst machen.
Es ist sehr viel neu heute für mich, gell? Ich komme.
Ja, jetzt lernst du mal was, ja, weil sonst habe ich ja immer nur von dir gelernt.
Genau, heute drehen wir den Spieß komplett um. Du warst dann in ambulantem Aufenthalt, bist trotzdem weiter in die Arbeit gegangen.
Also ich war 8 Wochen dann ambulant in dieser Klinik, bin nicht arbeiten gegangen, war krankgeschrieben und habe dann den großen Fehler gemacht, dass ich dann direkt mit 100% wieder in die Arbeit gegangen bin.
Und das hast du dann durchgezogen bis wann?
Bis März dieses Jahr.
Was ist da passiert?
Da ist dann das passiert, dass ich mit einer Mitpatientin aus der Klinik mich unterhalten habe, weil es mir halt tatsächlich einfach schlecht ging in dieser Phase, das ist so eine Abwärtsphase. Und wir machen das immer noch in der Klinikgruppe tatsächlich so, dass wir täglich uns updaten, wie geht's uns, wie ist die Stimmung, was läuft bei uns gerade so. Einfach, dass du diese Routine da drinnen hast, weil du machst es ja 8 Wochen lang jeden Tag in der Morgenrunde und wir haben halt in unserer WhatsApp-Gruppe machen wir das weiter. Und die Mitpatientin meinte dann zu mir so, ja, du sitzt ja zu Hause und wir können uns mal auf den Kaffee trinken. So, nee, ich bin in der Arbeit momentan. Und da habe ich wirklich einen Einlauf bekommen von ihr, dass ich doch vielleicht auch mal auf meine körperlichen Bedürfnisse hören sollte, wenn es mir auch körperlich schon so schlecht ging und psychisch. Und am nächsten Tag hatte ich dann tatsächlich einen Nervenzusammenbruch in der Arbeit, stand dann wirklich da so, entweder ich gehe jetzt und hol mir Hilfe oder ich steige jetzt auf dieses Dach und hüpfe da runter.
Und du hast Gott sei Dank Ersteres gemacht.
Ich habe Gott sei Dank Ersteres gewählt.
Ja. Du bist seitdem im Krankenstand.
Ich bin seitdem im Krankenstand, möchte auch das Kaminkehrerhandwerk verlassen, weil ich einfach merke, dass es nicht an der Arbeit und auch nicht am Chef liegt. Das wäre toll, aber es liegt so an dem Kundenumgang. Also das ist seit Corona sind die Leute einfach aggressiver und unzufrieden und das beim Kaminkehrer ist es halt so, du kommst bei den Leuten ins Haus rein, das heißt, du kriegst es immer ab, wenn die Leute schlechte Laune haben.
Wo soll die Reise hingehen?
Ich möchte jetzt erstmal gesund werden. Das ist, glaube ich, Priorität Nummer 1. Weil wenn ich jetzt wieder mich in irgendwas reinstürze, dann wird das nichts. Und danach möchte ich tatsächlich anfangen, für die evangelische Kirche zu arbeiten.
Den Glauben weiter ausbauen und verändern.
Genau, und vor allem an Kinder und Jugendliche das zurückgeben, was ich als Jugendliche hatte. Gemeinschaft, Zusammenhalt, Freundschaften, die da entstanden sind, wo dazugehören und angenommen werden.
Jetzt werden vielleicht die ein oder anderen älteren Zuhörer sagen, Mensch, da ist Polyamor nicht binär, da will ein Mann eine Frau sein oder ist aber dann keine Frau, sondern eine Sei und der hat dann einen Partner, das ist so und dies und jenes. Vor unserer Zeit hätte es das nicht gegeben, da haben Sie ja recht, gell? Wir verändern uns momentan in die Richtung. Woher kommt das?
Also, dass es das früher nicht gegeben hat, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil Homosexualität hat es ja schon immer gegeben. Und auch Transsein hat es schon immer gegeben. Das ist halt jetzt sowas, durch den europäischen Kolonialismus ist es einfach anderen Kontinenten aufgezwungen worden, die da halt einfach schon viel wesentlich weiter waren als wir. Christentum, yay. Aber das ist das, dass das jetzt was Neues ist, das finde ich jetzt eher weniger.
Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich glaube, dass es immer mehr werden. Also ich meine, jeder darf sein, wie er ist. Und ich finde es gut und ich finde es richtig. Aber ich glaube, mittlerweile leben wir in einer Gesellschaft, anders ist cool und dann Hauptsache irgendwie anders sein. Und wenn ich jetzt ein Fuchs sein möchte, dann bin ich ein Fuchs und wenn ich dies sein möchte, bin ich dies und jenes. Ich möchte mich jetzt nicht in Teufels Küche sprechen, aber ich möchte halt nur wissen, wo es herkommt. Denkst du da nicht drüber nach? Und denkst du, hey, ist das ein Umwelteinfluss? Von woher kommt's?
Also ich glaube, dass Gesellschaften sich immer verändern und es gibt halt jetzt einfach auch mehr Vorbilder, die halt einfach zeigen, dass das eben, dass es das gibt, dass das so ist und dass es auch normal ist, so zu sein. Ja, das ist ja genauso wie momentan einfach junge Männer immer mehr hinterfragen, so hey, ist dieses Männlichkeitsbild, das mir gesellschaftlich vorgelebt wird, ist das überhaupt was für mich?
Das ist ganz spannender Aspekt, den du gerade sagst. Du hast Kunterbunt Amberg gegründet. Was ist das und wie kam es dazu?
Also Kunterbunt Amberg ist unsere queere Initiative für Amberg und mittlerweile auch weitergefasst. Wir wollten Vernetzung schaffen, wir wollten einen Christopher Street Day in Amberg durchführen. Der diesjährige ist am 2.8., also kommt gerne. Und einfach Vernetzung bringen, junge Leute zusammenbringen, zu zeigen, hey, es gibt uns auch im ländlichen Bereich in diesen Regionen.
Du bist ja unwahrscheinlich unterwegs bei der Grünen Jugend, bei Kunterbunt Amberg, egal wo. Warum ist es dir wichtig, dich gesellschaftlich einzubringen?
Mir ist wichtig, dass ich was verändern kann, beziehungsweise dass ich zeigen kann, hey, es gibt Menschen wie mich und das ist in Ordnung, dass es mich gibt und dass es Menschen wie mich gibt. Und deswegen, engagiere ich mich so gesellschaftlich.
Hast du das Gefühl, dass viele sagen, ist es nicht in Ordnung? Weil ich glaube schon, dass wir in einer sehr offenen Region leben.
Wir leben tatsächlich in einer sehr offenen Region, da gebe ich dir recht. Ganz viele Menschen haben überhaupt kein Problem damit, dass ich bin. Ja, es fehlt halt einfach an Vorbildern.
In 2 Wochen geht's in die Klinik.
Ja.
Du wirkst unwahrscheinlich gefestigt, wo ich mir denke, die braucht doch überhaupt keine Klinik.
Ja, das ist Maskerade und Selbstschutz und halt einfach keine Schwachstelle zeigen.
Ist es in Ordnung, wenn ich frage, wie schaut's jetzt gerade in der Ellie aus?
Unglaublich laut, emotionslos, ja, gestresst. Einfach dieser Stresspegel, der nicht runtergeht, dadurch, dass ich halt dann wieder so viel grübel.
Nimmst du aktuell dann Medikamente?
Ja.
Und dann geht's in die Klinik?
Und dann geht's in die Klinik.
Mit welcher Diagnose?
Schwere Depressionen, schwere chronische Depressionen, posttraumatische Belastungsstörung, generalisierte Angststörung und eine Essstörung.
Hast du aktuell eine Essstörung?
Ja.
Wie wirkt sich die aus?
Die wirkt sich bei mir dahingehend aus, dass ich Phasen habe, in denen ich gar nichts essen kann, wo ich nichts runterbringe. Und wenn ich was esse, dann bleibt das nicht so sonderlich lange in meinem Magen. Natürlich mein Selbstbild, also ich sage ja, ich bin zu dick, ich müsste noch 5 Kilo abnehmen, so ungefähr. Also das triggert auch wahnsinnig tatsächlich,
du hast
nicht
gerade
essen können.
Du hast gerade von einer posttraumatischen Belastungsstörung gesprochen. Ist doch eine Depression, hätte ich immer gemeint.
Posttraumatische Belastungsstörung ist was anderes als eine Depression. Also die posttraumatische ist im Prinzip, da gab es ein Ereignis, das ja bei mir 2018 war. Und dieses Ereignis belastet mich so sehr, dass es mich traumatisiert hat und ich deswegen einfach keine Belastbarkeit mehr habe.
Also das heißt, ich könnte es nicht von dir verlangen, 20 Kisten in mein Auto einzuladen und dann zum Getränkemarkt zu fahren.
Ja.
Das würde nicht gehen.
Also es würden nicht mal 2 Kisten funktionieren.
Ja, dann schreie ich dich an und sage, Elli, zack, würde nicht gehen.
Nee, dann kriege ich wahrscheinlich eher noch einen Shutdown.
Was ist das?
Ein totaler Zusammenbruch.
Dann liegst du am Boden und sagst, ich kann nicht mehr und fängst zum Weinen an.
Wenn ich denn weinen könnte, ja.
Was wünschst du dir für die Zeit nach der Klinik?
Dass Essen wieder Freude macht, Spaß macht. Also ich koche unglaublich gern. Ich koche unglaublich gern für andere Leute. Und dass ich das gerade nicht mehr kann, das macht mich schon tatsächlich echt. Das zieht mich echt nochmal runter.
Ja, mich gerade auch. Ich wäre sehr gerne von dir eingeladen worden. Also da bin ich gespannt, wenn du zurückkommst, gell?
Ja, mach mal Rouladen, hä?
Ja, oh, lecker. Mit Spätzle bitte, gell?
Ja, mach mal.
Ja, einwandfrei. Ich nehme es gerne mit. Also das war mein Traum, den du mir erfüllen könntest, einmal von der Elli bekocht zu werden. Wenn man das damals zu deiner Schulzeit immer gesagt hätte, den hätte ich dem Vogel gezeigt. Aber ich komme gerne. Was ist dein Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
Ankommen im Leben, Partnerschaft finden, weiterhin Aktivismus machen.
Hast du einen Tipp für all die Menschen, die dir gerade zuhören, die vielleicht in einer ähnlichen Situation gerade stecken?
Gebt nicht auf, redet vor allem darüber, redet mit euren FreundInnen, redet mit eurer Familie, wenn das Verhältnis gut genug ist. Seelsorgenummern anrufen, die sind geschult, die sind für sowas da. Das Leben ist lebenswert und nicht aufgeben.
Wir wünschen dir an dieser Stelle jedenfalls, dass du die 2 Wochen noch stark bist und dann auch gesund aus der Klinik kommst. Eine Frage hätte ich aber noch an dich. Und zwar die Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle. 3 Menschen, mit denen Elli Wolf mal einen Kaffee trinken gehen möchte.
Also, die erste Person wäre tatsächlich mein verstorbener Großvater, weil es ein ganz großer Bezugspunkt in meinem Leben war und das immer noch sehr schwierig für mich ist, dieser Verlust.
Was würde er sagen, wenn er dich sehen würde?
Ich hoffe, er wäre stolz.
Glaubst du, wäre das?
Ja, weil der auf alle seine Enkelkinder stolz war. Scheißegal, wer wir sind, was wir machen.
Wer wäre deine Nummer 2?
Also meine Nummer 2 wäre Dietrich Bonhoeffer. Ich finde die Persönlichkeit unglaublich faszinierend. Seine Texte, seine Lieder, also einfach faszinierend. Und ja, einfach auch zu sehen, dass Widerstand auch was bringen kann.
Schön gesagt. Wer wäre deine Nummer 3?
Meine Nummer 3 wäre Martin Luther.
Also der Glaube ist ja unwahrscheinlich verankert. Ich hätte jetzt Wunder gemeint, wer kommt, ob da, keine Ahnung. Ich meine, die Tessa Ganserer hast ja du kennengelernt, okay, aber dass da vielleicht noch andere Vorbilder sind, aber nee, ganz klassisch der Glaube.
Ja, Glaube ist das, was mir in meinem Leben sehr viel Halt gibt und ich bin unglaublich froh, dass Martin Luther die Reformation losgetreten hat.
Weil sonst wärst du jetzt ein Katholik.
Ja.
Und dann, die hätten ein Problem damit.
Die hätten ja ein Problem damit.
Obwohl sie ja mittlerweile trotzdem jeden Menschen so sein lassen, wie er ist.
Ja, der ist halt die Institution Kirche ein bisschen langsam.
Zweifelsohne schön formuliert. Ja, Elli, ich danke dir von Herzen für dieses offene und ehrliche Gespräch. Du hast uns nicht nur heute einen Einblick in dein Leben gegeben, sondern vor allen Dingen einigen bestimmt auch Mut gemacht, vor allem den Menschen, die selbst auf der Suche nach sich sind oder mit psychischen Belastungen kämpfen. Wer mehr über Elli und Kunterbund Amberg erfahren möchte, findet alle Infos in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit anderen, lasst eine Bewertung da und abonniert den Podcast, damit Geschichten wie die von Elli mehr Gehör finden. Wir hören uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Folge von Geschichten, die das Leben schreibt. Geht am Wochenende schön zum CSD. Gell? Wann und wo geht's los und wo sieht man dich?
Also mich sieht man am 2.8. ab 13 Uhr beim Aufbau am Amberger Marktplatz. Und dann gibt's ganz klassisch wieder einen Demozug durch die Innenstadt und danach dann noch ein paar Reden und ja, Informationsstände und dann Aftershow-Party.
Ja, sehr gut. Wir hoffen, dass du bis dahin wieder gesund aus der Klinik entlassen bist. Mach es gut und wir, liebe Zuhörer, hören uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeyer.de.